Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 12. Juni 2024, bereits in den Schlagzeilen ausgiebig besprochen, vor seinem Erscheinen. Nun ist das Buch herausgekommen im wiedererweckten Weltwoche Verlag hier im Hart. Cover, eine wunderbare, sehr schön gemachte Edition. Jean-Daniel Rouch, Frieden und Gerechtigkeit, Erfahrungen eines Schweizer Diplomaten zwischen Balkan, Russland und Nahost, mit einem Geleitwort von Altbundesrätin Micheline Galmire. Sichern Sie sich jetzt diese zeitgeschichtlichen Studien. Das ist erlebte Zeitgeschichte, was Jean-Daniel Rouch, der frühere Schweizer Spitzendiplomat, bis vor ganz kurzem Botschafter in Ankara, hier vorlegt. An den Brennpunkten des internationalen geopolitischen Geschehens gewissermaßen mit sehr erhellenden Eindrücken, unter anderem zu den Friedensverhandlungen in Istanbul zwischen Russland und der Ukraine. Dazu hat Jean-Daniel Rouch ja auch in der Weltwoche bereits ausgiebig publiziert. Jean-Daniel Rouch, Frieden und Gerechtigkeit, am Donnerstag, am 13., also morgen bereits, findet die Buchvernissage in Zürich statt. Informieren Sie sich da auf unserer Website, informieren Sie sich auf der in der neuen Weltwoche-Ausgabe, die morgen erscheint oder aber heute Abend schon in Ihrem elektronischen Kiosk. Da werden Jean-Daniel Rouch und sein Kritiker Alfred Heer diskutieren. Die Buchvorstellung morgen in Zürich mit Jean-Daniel Rouch, Frieden und Gerechtigkeit. Plötzlich sind alle rechtsextrem. Das ist ja das ganz bemerkenswerte Resultat dieser Europawahlen. Über Nacht mutierten die sogenannten Rechtspopulisten. Die gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch Rechtsextreme. Ich habe in der neuen Ausgabe der Weltwoche ein paar Schlagzeilen versammelt dazu. Es ist wirklich unfassbar, wie auf Knopfdruck, wie auf Befehl ist da sozusagen von einer rechtsextremen Welle die Rede. Da findet eine Ausweitung der Kampfzone der Begriffe statt, da findet eine Umdeutung statt und natürlich eine pauschale kollektive Verunglimpfung. Das ist eben dieser Moralismus, den wir heute haben, letztlich von links kommend. Die Gemäßigten, die Mitte-Konservativen machen da mit bei dieser Anschwärzungsorgie. Anstatt mit Argumenten kommt man mit Verleumdungen. Die Rechtsextremen, früher waren das marschierende Banden, gewaltbereit, antidemokratisch, autoritär, diktatorisch veranlagt und vor allem eben gewaltbereit. Heute ist einer ja schon rechtsextrem, wenn er sich für geregelte Zuwanderung einsetzt. Oder wie das mal eine deutsche Autorin, die Gloria von Thurn und Taxis, ausgedrückt hat: Wenn sich heute einer noch die Zähne putzt, ist er bereits konservativ, ja bald vermutlich schon rechtsextrem. Das ist ein Phänomen und ich glaube, das wird auch auf die Schweiz jetzt durchschlagen. Kommt natürlich alles aus Deutschland, dort vom Verfassungsschutz, der das vorantreibt, diese Brandmarkung gewissermaßen all dessen, was rechts ist. Und in der Schweiz wird das sicherlich auf die SVP abfärben, in der medialen Betrachtungsweise. Vielleicht weniger etwas in der Schweiz als im Ausland, wobei der Tagesanzeiger hier voll mitgemacht hat bei dieser Begriffsumdeutung. Das ist schon bemerkenswert, wie hier aus Deutschland heraus letztlich durch diesen Verfassungsschutz, durch den ganzen Linksrutsch, den die Republik da unter Frau Merkel gemacht hat, wie da sozusagen das zumindest rhetorische politische Koordinatensystem verschoben wird. Da brachten Sie sich mal die Rechtspopulisten, die gibt's gar nicht mehr, Rechte sowieso nicht mehr, es sind alle rechtsextrem. Und das ist natürlich am Ende undemokratisch, was hier passiert, denn man versucht, man versucht, die Demokratie um die Rechte zu amputieren. Es dürfen offensichtlich alle nur noch links sein oder in der Mitte stehen, aber rechts, das geht nicht. Aber das ist unmöglich. Eine Demokratie hat immer eine rechte und eine linke Ratsseite, jedes Parlament auf dieser Welt. Und wenn die Rechten, wenn es die nicht mehr geben darf, ja, was sollen die machen? Sollen die den Linken auf dem Schoß sitzen oder möchte man eine halbseitig gelähmte Demokratie? Verrückte Zeiten. Kiew kapert den Bürgerstock und kein Tag vergeht, ohne beunruhigende Schlagzeilen. Heute Morgen lese ich im Tagesanzeiger: Nachrichtendienst vermutet Spione am Friedensgipfel. Hoffnungslos verhaspelt hat sich unser Außenminister Ignazio Cassis erlebt. Das ist die Darstellung der Weltwoche. Sein außenpolitisches Marignano, das auch ein außenpolitisches Marignano für die Schweiz ist. Er hat ja zugegeben im Plauderton mit Journalisten, dass er die Russen nicht eingeladen habe, weil dies nicht kompatibel gewesen sei mit den Positionen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Jetzt müssen Sie sich das einmal vor Augen halten, dass hier ein schweizerischer Außenminister zugibt, coram publico, dass er sich von einer auswärtigen Macht die Agenda hat diktieren lassen, den Birkenstock hat kommandieren lassen aus Kiew. Ich meine, das ist eine Peinlichkeit sondergleichen, aber es ist natürlich auch von großem Nachteil für die Schweiz, weil es jetzt hochoffiziell amtlich bestätigt, dass wir im Grunde kein unabhängiges, kein souveränes Land mehr sind, sondern nach der Pfeife von ausländischen Machthabern tanzen. Und zwar nicht nur im Bereich der Europäischen Union, sondern auch im Bereich des Ukraine-Kriegs, der Konfrontation mit Russland. Ignazio Cassis ist zu einem Sicherheitsrisiko für dieses Land geworden, für die Schweiz. Allerdings, man darf hier nicht ausnehmen den Gesamtbundesrat. Wofür haben wir so ein Kollegialgremium, wenn das möglich ist? Wo waren da eigentlich in dieser ganzen Diskussion die SVP-Vertreter Albert Rösti und Guy Parmelin? Ich habe da nichts gehört, kein Hauch von Protest, kein Wortstäubchen, überhaupt nichts. Und natürlich können sich Bundesräte zum Teil in der Öffentlichkeit nicht so prononciert äußern. Möglicherweise haben sie gegen Cassis gestimmt in den internen Ausmachungen, aber normalerweise läuft es eben so in der Politik, in der schweizerischen Politik, dass ein Bundesrat dann eben die Fraktion informiert, wenn Missstände im Anflug sich befinden, gröbere Probleme, und das ist hier zweifellos der Fall, das ist ein Verstoß gegen die Neutralitätspolitik in allererster Güte. Das ist im Grunde eine Schande für die Schweiz, dass ein Außenminister, der offensichtlich überhaupt kein Problem darin sieht, sonst hätte er es ja nicht zugegeben, sonst hätte er es nicht ausgeplaudert, dass der sich da von ausländischen Mächten die Politik aufnötigen lässt, beziehungsweise das einfach klaglos fußfällig übernimmt. Da hätte doch eine SVP auf die Barrikaden steigen müssen, hätten die Bundesräte ihre Kollegen in der Fraktion sensibilisieren müssen. Das ist augenscheinlich nicht passiert. Ich frage mich hier, meine Damen und Herren, was ist mit der SVP los, die sich ja als erdbebensichere Gral Hüterin der Neutralität verkauft. Das ist sie auch. Man darf das nicht im Bausch und Bogen jetzt einfach wegwischen, das sicherlich nicht. Aber an diesem Punkt habe ich einfach den Eindruck, dass man zaghaft unterwegs ist, zögerlich, dass man irgendwo auch die Umdeutung der Neutralität durch die Neutralitätsgegner mitgemacht hat, so nach dem Muster, ja, wer neutral ist, unterstützt eben den Aggressor, ist für die Bösen, ist für Putin, ist dummes Zeug. Der Neutrale ist eben für die, ist eben weder für die einen noch für die anderen. Er ergreift gerade nicht Partei. Deshalb ist er auf allen Seiten unbeliebt. Aber auch in der Lage zu vermitteln, seine Hilfsdienste anzubieten. Aber nicht auf der Kamerabühne der Weltöffentlichkeit, sondern schön diskret im Hintergrund. Und bevor man so ein Theater inszeniert wie auf dem Birkenstock, da sollte man vorher mit beiden Kriegsparteien gesprochen haben, um dann dort nur noch sozusagen den Vollzug zu melden. Entschuldigung. Habe mich auf dem Flug von Belgrad nach Zürich leicht erkältet. Kiew also kapert den Birkenstock und die Schweizer Neutralität liegt in Scherben. Aber nicht verzagen, meine Damen und Herren, wir können das alles wieder zusammensetzen. Sie müssen nur die Neutralitätsinitiative annehmen, die vor kurzem lanciert worden ist. Der Kanton Zug löst den Kanton Zürich ab als Nummer 1 bei den Nettozahlern im Finanzausgleich. Das überrascht mich wenig. Angesichts der Linksverlagerung der Zürcher Politik in den letzten Jahren, vor allem auch die Stadt Zürich, hier natürlich ganz schwer am Sündigen. Dann lesen wir, dass sich die UNO, die entsprechenden Gremien, auf eine Waffenruhe bei Gaza geeinigt haben, das wird greifbar und zu reden gibt, im Internet gibt, in den Medien natürlich auch nach wie vor diese Geiselbefreiung durch die israelischen Streitkräfte. Da hat sich nun Jeffrey Sachs, ich habe kürzlich mit ihm gesprochen, auch zu Wort gemeldet. Ganz scharfe Kritik, das seien fürchterliche Kriegsverbrechen, die da von Israel begangen worden seien. Das ganze Thema Gaza ist vor allem deshalb für mich jetzt von spezieller Bedeutung, weil es einfach die heuchlerische Doppelmoral des Westens aufdeckt, und zwar im Umgang mit den beiden Kriegen in der Ukraine und in Gaza. In der Ukraine fallen viel weniger, prozentual gesehen, an den Streitkräften, viel weniger Zivilisten den Tätlichkeiten und den Ungeheuerlichkeiten des Krieges zum Opfer. Jedes zivile Leben, auch jedes soldatische Leben ist natürlich eine Tragödie, will das überhaupt nicht wegwischen, aber es ist so, dass in der Ukraine letztlich schonungsvoll gekämpft wird, entgegen den propagandistischen Verlautbarungen in unseren Medien. Sie können dazu auf die UNO-Zahlen abstellen, aber Sie können auch mit Leuten des IKRK sprechen, wie wir das getan haben. Auf der anderen Seite haben wir einen extrem zivilbevölkerungsverlustreichen Krieg in Gaza. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich eben die Hamas hinter der eigenen Zivilbevölkerung verschanzt. Aber das ist keine Entschuldigung, das entlastet nicht. Das Recht gilt, wenn man denn an diesem Recht festhalten will. Wenn man dauernd vom Völkerrecht spricht, dann musst du es eben auch auf alle Seiten anwenden. Und da verspielt der sogenannte Wertewesten, der sich ja so wahnsinnig viel einbildet auf seine Rechtsstaatlichkeit, hier verspielt er natürlich enorm viel Kapital. Das sehen wir zum Teil überhaupt nicht hier in der Schweiz und in Europa, aufgrund eben auch der allgemeinen Konfrontationsstimmung. Das führt natürlich dazu, dass auf allen Seiten Propaganda verbreitet wird, Propaganda, an die man dann schließlich zu glauben beginnt. Russland, hybride Angriffe auf den Birkenstock seien da zu befürchten. Desinformation, das ist auch interessant, das ist natürlich immer nur das, was die anderen machen. Selber gibt es überhaupt keine Desinformation. Und das beunruhigt, das besorgt mich, das irritiert und ärgert mich bei diesem Birkenstock-Gipfel, dass die Schweiz jetzt durch ihre Einseitigkeit natürlich immer mehr ins Schussfeld gerät und dass jetzt da von Spionen die Rede ist, dass man jetzt Stimmung macht, noch mehr gegen Russland. Das ist nicht im Interesse einer glaubwürdigen Neutralitätspolitik. Da mögen Juristen kommen und sagen, streng rechtlich gesehen, das Neutralitätsrecht bezieht sich nur auf Waffenexporte. Aber das ist eine erbsenzählerische, sterile Argumentation. Das neutrale Land, der neutrale Staat lebt von der Glaubwürdigkeit, mit der er eben auch diese Neutralität interpretiert. Ich lese heute Morgen, psychische Krankheiten von Kindern und Jugendlichen würden in der Schweiz stark zunehmen. Die Psychiatrie sei ausgebucht und Corona, also die Nachwehen der schulfreien Zeit, seien da nach wie vor zu spüren. Ich kann mir vorstellen, dass hier mehr dran ist, dass einfach die allgemeine Verweichlichung, die man ja immer im Verdacht hat, wenn man solche Schlagzeilen liest, tatsächlich hat dieses Corona den Kindern überhaupt nicht gut getan. Einige sind übergewichtig geworden, haben den Tritt nicht mehr gefunden. Man ist da sozusagen aus der Schulroutine herausgerissen worden. Ich will es nicht überdramatisieren. Kinder können viel einstecken. Kinder sind viel widerstandsfähiger und resilienter, als da diese dauernd bemutternden und bevaternden Eltern gelegentlich anzunehmen scheinen. Ich spreche da aus Erfahrung. Aber es ist trotzdem eben nach wie vor allem auch für Kinder, eine fürchterliche Zeit gewesen, wie sie da aus der Schulroutine eben herausgerupft wurden. Dann ein Lichtblick. In der NZZ habe ich heute Morgen einen Artikel gelesen, der nun nicht zur totalen Konfrontation gegenüber China aufruft. Dann ist noch interessant, vielleicht nachzutragen, international, werde das dann aber auch in der internationalen Ausgabe bringen. Schreiben jetzt alle, bei den Europawahlen sei es da zum absoluten Superdebakel für Viktor Orban gekommen von seiner Fidesz-Partei. Man reibt sich die Hände und die Journalisten haben Freude, dass sie das vermelden können. Die Frage ist, ob das eigentlich stimmt da. Wird der Hoffnungsträger hochgeschrieben, Peter Magyar, heute auch im Tagesanzeiger. Ist ja interessant. Ich habe immer gedacht, Ungarn sei eine Diktatur, eine Autokratie. Da kann es ja gar keine starke Opposition geben. Also ist vielleicht Orban am Ende doch mehr Demokrat, als seine Kritiker zugeben wollen. Und apropos Niederlage, die Fidesz-Partei, ich bin mal etwas in die Statistiken gegangen, die hat ja viel mehr Stimmen gemacht als bei der letzten Europawahl. Sie hat zwar prozentual gesehen weniger gemacht, aber sie haben mehr Stimmen erzielt. Wenn ich das Blatt finde, kann ich Ihnen auch gleich die entsprechende Angabe machen. Lassen Sie mich hier kurz das suchen, wenn ich das finde. Ja, ist jetzt hier nicht der Fall. Ich werde das auf der internationalen Ausgabe nachtragen. Das sind also substanzielle Zugewinne der Fidesz, die auf fast 45% kommen. Nur zwei Parteien in ganz Europa haben den Europawahlen besser abgeschnitten. Eine Meloni, Giorgia Meloni, die nun in Italien und auch europaweit hochgejubelt wird zur strahlenden Siegerin. Sie hat, glaube ich, etwa 28,9% gemacht. Die Fidesz gegen 45. Wenn das nationale Wahlen gewesen wäre, hätte das locker gereicht für eine Zweidrittelmehrheit. Ja, sie haben nicht über 50% gemacht. Das ist das letzte Mal gelungen. Bei allerdings tieferer Wahlbeteiligung. Noch nie haben so viele Leute für die Fidesz-Partei in Ungarn gestimmt. Einfach das zu den medialen Einschätzungen und zum Wunschdenken, das da immer wieder stattfindet. Natürlich kann das auch bei mir der Fall sein. Manchmal geht auch bei mir vielleicht der Wunsch durch, da die Kollegen zu widerlegen, aber da weisen Sie mich ja dann darauf hin, das sagen Sie mir ja dann sicherlich mit kritisch-konstruktiver Absicht. Ich verabschiede mich fürs Erste. Wir sehen uns gleich wieder in der internationalen Ausgabe. Das war's von Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und melde mich selbstverständlich gleich zurück.